ich könnte jede Woche eine Stunde mit Sergei Lochthofen verbringen und es würde immer noch nicht ausreichen. Es würde nicht ausreichen, um all die Themen zu besprechen. Es wächst uns über den Kopf und wir müssen selektieren, wir müssen kürzen und wir müssen uns reduzieren und fokussieren. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach. Einen schönen guten Tag, Sergei Lochthofen.
Ich grüße natürlich unsere ganzen Zuhörer weltweit.
Die Mondlandung wurde weltweit verfolgt. Sie haben das als kleiner Junge damals direkt im Fernsehen vor einem Röhrenfernseher, vor einem Schwarz-Weiß-Fernseher verfolgt, haben es abfotografiert. Das Bild wird mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und die Bilder, also die brennen sich ja ein ins Gedächtnis. Es gibt so ein kollektives Gedächtnis, wo bestimmte Bilder, weil sie so oft wiederholt worden sind, eingebrannt sind im Hirn. Ist das bei Ihnen bei der Mondlandung auch so?
Ja, es war ja sehr verschwommen, was wir damals zu sehen bekamen. Und glücklicherweise hatte Houston ja nicht darauf bestanden, dass die nach Plan eigentlich noch 6 Stunden schlafen sollten, nachdem sie gelandet sind und dann erst aussteigen. Im Nachhinein hat man natürlich viele schöne Bilder nachgereicht bekommen. Die waren dann nicht mehr so verschwommen und nicht mehr so, sag ich mal, exotisch in ihrer Art. Und man hat natürlich diesen Erdaufgang über dem Horizont des Mondes jetzt vor Augen. Das ist schon faszinierend. Es ist auch schön, dass solche Geschichten noch geschrieben werden und dass es sie noch gibt. Interessant ist das Detail. Als erstes ist natürlich nicht Armstrong auf den Mond gelandet, sondern die Luke ist aufgemacht worden und es ist erstmal der Müll rausgeworfen worden, den sie während des Flugs angesammelt hatten. Inklusive aller Dinge, die so bei so einem Flug übrig bleiben. Das heißt, der Mensch hat schon mal seinen Abdruck etwas anders auf den Mond hingesetzt und das warnt uns natürlich davor, nicht weiter so zu verfahren. Was mich jetzt in dieser ganzen Berichterstattung auf einer Seite gerührt hat, also das ist 50 Jahre her, man war dabei, man hat das erlebt in irgendeiner Art und Weise, aber was mich so ein bisschen, sagen wir, wirklich geärgert hat, dass die alte Propagandageschichte um Mühle so weitergeht. Das heißt, das ist jetzt wieder aufgebaut worden als der Geschichte, da haben die Amerikaner ganz alleine was ganz toll hingesetzt, der Rest der Welt, man ist nichts dagegen. Dass man das heute so im 21. Jahrhundert weiterschreibt, finde ich nicht schön, weil einfach diese Geschichten damals, Sputnik, Gagarin, zwar propagandistisch gedacht worden sind, der erste Mensch im Weltraum und die Antwort der Amerikaner, der Mondflug war, aber im Großen und Ganzen uns ja allen gehören und wir sollten langsam mal aufhören, das Ganze so negativ aufzuladen. Wir beide sind ja auch Ost-West sozialisiert, das heißt, wir haben natürlich viel stärker als jemand im Westen im Kopf, dass da natürlich auch andere Ereignisse stattgefunden haben. Wie gesagt, der erste Mensch im Weltraum, der ja auch dann nicht gesagt hat, dass es für ihn ein ganz großes Ereignis war, sondern feststellte, wie zerbrechlich die Welt von da oben aussieht. Und das ist für uns natürlich heute ein großes Thema. Also insofern, sage ich mal, würde ich mir wünschen, dass man aufhört, das Ganze immer wieder politisch, propagandistisch aufzuladen. Und dass das ganz bewusst geschieht und nicht zufällig, sieht man auch an dieser Pressekonferenz, die der Mann da im Weißen Haus gegeben hat mit den Astronauten. Er hat ja sofort übergeleitet, wir wollen oben im Kosmos Waffen stationieren, wir wollen eine Streitmacht aufbauen da oben. Also Dinge, die eigentlich schon in den 70er, 80er Jahren glücklicherweise verworfen worden sind, werden jetzt wieder aus der Schublade geholt. Es ist unangenehm und wir sollten uns dagegen wenden.
Juri Gagarin hat gesagt, die Welt ist zerbrechlich, wir zerstören sie ja mit Fleiß und Mühe, die Umwelt wird zerstört und wenn es noch mehr Waffen gibt und Kriege vor der Tür stehen oder wir uns in Kriegen befinden, wird die Welt auch zerstört. Das ist eigentlich sehr deprimierend und in diesen Zeiten, wenn eine Verteidigungsministerin dann sagt, ja, wir müssen aufrüsten, wir müssen unser 2%-Ziel erreichen, das, was im Grunde in der NATO vereinbart wird, ist sie dann eine gute Beamtin, die einfach nur die Regeln einhält oder was ist das, was da die neue Verteidigungsministerin AKK gesagt hat?
Naja, wir haben uns ja wiederholt schon mit dem Thema beschäftigt, dass dieser Unsinn voranschreitet. Im Augenblick gibt es nur wenige, die sich dem im Weg stellen. Das gleiche Thema ist in Russland, das gleiche Thema ist in China und wir sind da mehr oder weniger in der Zange. Man hatte zumindest bei Frau Merkel das Gefühl, dass sie sich widerwillig mit dem Thema beschäftigt und natürlich bremst die ganze Zeit und hat ja auch einen guten Koalitionspartner, die SPD dazu, die das auch betreibt. Aber in Deutschland, der Nationalismus, der ja wie so ein politisches Gift wirkt, wirkt natürlich auch in diese Richtung, dass man wieder stärker auch mit dem Säbel rasseln möchte. Es ist ja klar, wenn Deutschland tatsächlich diese 2% erreichen würde, dass viele, viele Milliarden nicht in Bildung, nicht in Ausbau von Wohnungen irgendwo gehen oder nicht in die neuen Länder, in die Infrastruktur und den sagen wir, Aufpolieren dieser Landschaft, sondern eben sinnlos in Wappen. Das ist für uns alle keine einfache Geschichte und es hat ja einmal geklappt, wir sind gut durchgekommen, haben die Abrüstungsphase erlebt. Es sagt uns ja niemand, dass die nächste spannungsgeladene Phase so gut abgeht, wie es das letzte Mal gewesen ist. Das heißt, niemand kann uns die Garantie geben. Mhm. Und die Tatsache, dass eine CDU-Vorsitzende, also die Chefin der stärksten Koalitionspartei, auch Verteidigungsministerin wird, sagt uns ja, sie will natürlich in diesen 2 Jahren mit viel Ehrgeiz zeigen, dass sie das Zeug zur Kanzlerin hat. Das heißt, sie wird schon enorm Druck in die Richtung Aufrüstung machen. Und wenn wir die 2% erreichen, haben wir dann höhere Ausgaben als Russland. Wer braucht das? Was soll das werden? Was wollen wir damit machen? Eine Richtung ist ja vorgegeben. Ich meine, es gibt ja diese schöne Information zu dem Panzer Puma. Der hatte ursprünglich in der Berechnung 3 Milliarden Kosten verursacht, also die Anschaffung von diesem Gerät. Jetzt, nachdem die Generale und die Industrie wissen, dass es wieder frisches Geld gibt, ist plötzlich die Ausgabe explodiert. Es kostet das gute Stück das Doppelte, das heißt 6 Milliarden. Und man sieht an dieser Stelle auch, wie schnell dort das Geld verpulvert wird, weil es natürlich nicht kontrolliert wird, weil es immer wieder Skandale an dieser Stelle gibt. Das heißt also, die Welt bewegt sich auch mit dem Hintergrund eines Trump, eines Putins und auch der Chinesen und natürlich auch der Nationalisten hier in Europa und anderswo in die genau falsche Richtung. Wir beide sollten alles dagegen tun, dass es nicht passiert.
Sie haben gesagt, der Nationalismus sei politisches Gift. Das haben ja nicht nur Politiker erkannt, auch die, denen die Produktionsmittel gehören, also die Wirtschaft, Firmen stellen ja auch fest, dass Nationalismusabgrenzung auch der Wirtschaft nicht gut tut. Was immer die Wirtschaft auch ist, könnte es da irgendwie eine Vernunft geben, dass da eine Allianz gibt zwischen den alten Kapitalisten und den Politikern, dass sie sagen, das geht so nicht oder ist der Zug schon abgefahren? Werden wir weiter den Zug Richtung Nationalismus fahren?
Naja, wir können ihn nicht so schnell aufhalten. Er ist viel stärker, als wir es gedacht haben. Und wir wissen auch nicht, was in unseren Nachbarländern Frankreich passiert. In Italien sehen es wir schon oder in Österreich. Das heißt, Deutschland hat natürlich dadurch, dass bei uns dieser Prozess etwas später eingesetzt hat, eine Chance. Und ich hoffe, letztlich ist das Land auch durch die Geschichte viel vernünftiger als woanders, dass wir da tatsächlich nicht mit dem Ärgsten rechnen müssen. Aber das dieses Gift bereits wirkt, das merken wir schon an vielen Stellen. Es gibt natürlich aber auch die Kräfte des Widerstandes. Schauen Sie mal nach Halle, wo die Identitären am Wochenende als Protest dagegen, dass sie vom Verfassungsschutz unter Beobachtung stehen, eine Demonstration organisieren wollten. Da sind wir ein paar Hanseln gekommen. Aber viele tausend Menschen haben in Halle, aber auch in Kassel, gegen Rechts, gegen die Nationalisten, gegen Nazis und Rassisten protestiert. Das heißt, auch im Osten ist dieser Protest möglich. Ich würde mir sowas für Erfurt natürlich wünschen, dass wenn hier wieder jemand auf den Gedanken kommt, mit Blick auf die Wahlen, auf den Domplatz rumzukrakehlen, dass der Widerstand nicht nur bei den Studenten, den Schülern da ist und dass auch die normalen Bürger aufhören, wegzuschauen, wenn ihre gute Stube in ihrer Stadt verschandelt wird.
Ah, gute Stube, das Wort habe ich lange nicht mehr gehört. Der Seeweg kann ja auch eine gute Stube sein oder ein Nadelöhr.
Besserer Weg.
Der Seeweg. Das ist doch, also ich stelle die Frage gar nicht, es ist ernst zu nehmen, der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Iran und diese Region und nicht nur diese Region ist tatsächlich gefährdet. Wie groß ist die Vernunft, einen Krieg zu verhindern von beiden Seiten?
Ja, wir haben das ja in der Geschichte immer wieder gesehen. Es haben zwar alle beteuert, sie wollen den Krieg nicht, aber dann haben sie ihn angefangen und er hat viele Opfer mit sich gebracht. Genauso ist der Erste Weltkrieg zum Beispiel entstanden. Eigentlich waren die sogar alle verwandt damals in den Hauptstädten. Ja, sie stammten alle in irgendeiner Art und Weise von der englischen Königin Victoria oder ihrem Hause da. Also das heißt, auf die Worte können wir nicht viel geben. Die Iraner sind unberechenbar, sie haben natürlich, sind keine Guten. Ich meine jetzt nicht das Volk leidet selbst unter diesem Regime. Aber die Mullahs und die Ayatollahs und alle, wie sie da sind, haben natürlich auch aggressive Ziele, da gibt es ja gar keine Frage. Nur dazu kommt ein Donald Trump, der ein Abkommen, das die Region zumindest in einem Teil befriedet, was die atomare Entwicklung ist, einfach aufgekündigt hat ohne Plan. In der Vorstellung, man muss noch ein bisschen Druck machen, da werden die schon einlenken. Das sieht nicht so aus. Und dass die Briten immer wieder sich mal in dieser Region auch als Handlanger der Amerikaner betätigen, das ist mit dieser Festsetzung des Tankers bei Gibraltar ja passiert. Und jetzt kommt die Retourkutsche. Das heißt, die schaukeln sich gegenseitig auf. Jeder beteuert uns, er will keinen Krieg. Donald Trump hat natürlich Probleme, Kriege helfen natürlich Politikern, die an der Macht sind, sich darzustellen. Auf der anderen Seite behauptet er ja, er will das Engagement der Amerikaner weltweit zurückschrauben, das heißt in den Wahlkampf hinein. Mal sehen, welche Seite seiner Berater sich da durchsetzt, aber wir können jederzeit eine sehr noch explosivere Lage bekommen und dann brennt die ganze Region und der Iran ist, wie gesagt, durchaus auch in den letzten Jahren natürlich erfolgreicher gewesen als die anderen. Man hat in vielen Ländern dort Einfluss gewonnen, nicht nur durch den Syrienkrieg, sondern auch im Irak beispielsweise. Das heißt, es geht schon darum, das Ganze einzudämmen, aber auf diese Art und Weise offensichtlich nicht. Und die eine Provokation hat zur Folge, dass die nächste Provokation der anderen kommt. Ich schließe so einen Schlag der Amerikaner dort auch zu keinem Zeitpunkt aus, wenn er denn Donald Trump ins Kalkül passt seines Wahlkampfes. Und das ist bitter natürlich, dass im Interesse einer Wiederwahl von einem fragwürdigen Präsidenten hunderttausende Menschen in den Krieg hineingezogen werden und viele Menschen höchstwahrscheinlich dann auch sterben müssen.
Herr Lochthofen, in 12 Minuten die Weltlage zusammenzufassen ist unmöglich, aber wir versuchen mal unseren kleinen Beitrag zu leisten. Haben wir noch was vergessen oder darf ich Sie in die Woche entlassen?
Wir haben natürlich die Krankenhäuser vergessen, die ja natürlich für viel Unruhe gesorgt haben. Diese Studie sagt, die Hälfte muss geschlossen werden. Das ist der Weg, den wir ja schon aus dieser neoliberalen Phase nach dem 2000er Jahr kennen. Das heißt, alles, wo der Staat noch präsent ist, wo die Gesellschaft noch präsent zurückschrauben. Wir haben ja den Erfolg auf dem Lande hier erlebt. Der Bäcker ist weg, der Konsum ist weg, die Kneipe ist möglicherweise zu. Natürlich haben auch die Leute vor Ort ihre Mitschuld. Die sind dann 20 Kilometer weiter in einen Supermarkt gefahren, weil dort der Kaffee 10 Cent billiger war. Deswegen haben sie dann den eigenen kleinen Laden tot gemacht. Aber jetzt noch zu sagen, wir schließen auch noch die Krankenhäuser in den nächstgelegenen Städten. Natürlich gibt es Kritik daran, dass dort nicht alles vorgehalten werden kann. Das richtig zu managen ist eine Aufgabe natürlich eines modernen Gesundheitswesens. Aber allein das Bewusstsein, dass du 15 Kilometer weiter eine halbwegs vernünftige Klinik hast für normale Fälle, das ist schon sehr wichtig für die Gesellschaft. Ich hoffe, der Unsinn so einer Studie wird nicht umgesetzt und am Ende verlieren wir wieder an Lebensqualität und wundern uns, wenn auf dem Lande zum Teil eine Radikalisierung stattfindet. Das haben wir schon zur Genüge erlebt und insofern sage ich mal, mag die Studie betriebswirtschaftlich, wenn man ein Unternehmen führt, vernünftig sein. Gesellschaftspolitisch ist sie völlig unsinnig. Aber das ist nur ein Thema am Rande. Also mich beschäftigt schon, dass die Frau Kramp-Karrenbauer Verteidigungsministerin geworden ist und durch den Posten als CDU-Vorsitzende und die Notwendigkeit, nach außen hin zu glänzen und zu zeigen, dass sie Kanzler kann, wie es so schön heißt heute, dieser Bereich einen Aufschwung erlebt, der nicht gut ist für dieses Land. Da müssen wir gar nicht von Frau von der Leyen sprechen. Das war ja der eigentliche Coup der letzten Woche. Ja, aber der ist ja schon wieder so weit zurück, dass man sagt, ja okay, ist gut gelaufen, erledigt.
Mal sehen, was in einer Woche so passiert in dieser Welt. Wir werden das verfolgen. Sehr Lochthofen, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, eine schöne Woche und bis nächsten Montag.
Vielleicht kratzen wir ja nächste Woche wirklich mal die Nachrichten eigentlich zusammen, freuen uns darüber, dass endlich mal ein Sommerloch einkehrt. Aber Boris Johnson wird morgen gewählt, also der Brexit geht weiter. Auch dieser Unsinn bleibt uns ja erhalten.
Danke, Sergei Lochthofen. Tschüss.